Ich möchte uns den Predigttext lesen. Der kommt aus Matthäus 27, die Verse 32 bis 55. Matthäus 27, die Verse 32 bis 55. Und die können, bitte ich, aufzustehen. Als sie aber hinauszogen, fanden sie einen Mann von Kyrene namens Simon. Den zwangen sie, ihm das Kreuz zu tragen. Und als sie an den Platz kamen, den man Golgatha nennt, das heißt Schädelstätte, gaben sie ihm Essig mit Galle vermischt zu trinken. Und als er es gekostet hatte, wollte er nicht trinken. Nachdem sie ihn nun gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider unter sich und warfen das Los, damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist: Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und das Los über mein Gewand geworfen. Und sie saßen dort und bewachten ihn. Und sie befestigten über seinem Haupt die Inschrift seiner Schuld: Dies ist Jesus, der König der Juden. Dann wurden mit ihm zwei Räuber gekreuzigt, einer zur Rechten und einer zur Linken. Aber die Vorübergehenden lästerten ihn, schüttelten den Kopf und sprachen: Der du den Tempel zerstörst und in 3 Tagen aufbaust, rette dich selbst. Wenn du Gottes Sohn bist, so steige doch vom Kreuz herab. Gleicherweise spotteten aber auch die obersten Priester samt der Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen: Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Ist er der König Israels, so steige er nun vom Kreuz herab und wir wollen an ihn glauben. Er hat auf Gott vertraut, der befreie ihn jetzt, wenn er Lust an ihn hat, denn er hat gesagt: Ich bin Gottes Sohn. Ebenso schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Aber von der 6. Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Und um die 9. Stunde rief Jesus mit lauter Stimme: Eli, Eli, lama sabachthani. Das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Etliche der Anwesenden sprachen, als sie es hörten: Er ruft den Elia. Und sogleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm, füllte ihn mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr und gab ihn zu trinken. Die übrigen aber sprachen: Halt, lasst uns sehen, ob Elia kommt, um ihn zu retten. Jesus aber schrie nochmals mit lauter Stimme und gab seinen Geist auf. Und siehe, der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten entzwei, und die Erde erbebte und die Felsen spalteten sich. Und die Gräber öffneten sich und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt und gingen aus den Gräbern hervor nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und die, welche mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und was da geschah, fürchteten sich sehr und sprachen: Wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Es waren aber auch dort viele Frauen, die von ferne zusahen, welche Jesus von Galiläa her gefolgt waren und ihm gedient hatten. Bis dahin das Wort Gottes.
Ja, ich wünsche euch allen auch einen wunderschönen guten Morgen. Die Frage ist natürlich, und die hat Ulf eben auch gestellt, die Frage ist: Wie begegnen wir so einem Tag? In welcher Form können wir genau darauf reagieren? Das wird auch so ein Stück weit heute auch ein bisschen die Botschaft auch sicherlich werden. Ich weiß nicht, wie vielen von euch das jemals aufgefallen ist. Wir haben in den 3 Evangelien, in Matthäus, Markus und auch in Lukas, da gibt es einen sehr interessanten Bruch innerhalb dieser 3 Bücher und dieser Bruch in diesen Evangelien ist überall gleich. Es gibt diese Szene, als Jesus mit seinen Jüngern in Caesarea ankommt, da fragt Jesus: Für wen halten mich eigentlich die Menschen? Und die Jünger antworten darauf unterschiedlicherweise. Und dann fragt er nochmal: Aber ich frage euch nochmal, für wen haltet ihr mich? Und Petrus sagt dann und bekennt mit ganzem Herzen, dass Jesus Christus der Sohn des lebendigen Gottes ist. Ab diesem Zeitpunkt war es erkennbar, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, der Messias. Und wenn wir beispielsweise mal in Matthäus 16, Vers 21 reingucken, heißt es dann, von da an, ist übrigens wichtig, von da an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse von den Ältesten, den obersten Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Wir erinnern uns daran, dass Petrus eben gerade noch oder innerhalb von kürzester Zeit erkannt hat, dass Jesus Christus der wahrhaftige Sohn Gottes ist. Aber schon ein wenig später, wenn wir uns diese Stelle jetzt angucken, von da an gibt es diese Stelle, wo Petrus Jesus wehren möchte und ihm sagt, nein, nein, du darfst dort nicht hingehen, ich muss dir wehren. Und Jesus antwortete darauf, weiche von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Und in diesem Punkt sehen wir, wie Petrus, also wie der Satan Petrus als ein Sprachrohr benutzt, um Jesus Christus zu wehren, sodass der souveräne Heilsplan, den Gott ja mit uns allen schließen wollte, nicht zustande kommt. Aber wir sehen beispielsweise in Markus 10, Vers 45, dort heißt es, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern, was ist der Plan? Sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das ist der ewige Ratschluss Gottes. Das ist sein Ratschluss, dass er einmal seinen Sohn dahin geben würde, damit er für uns alle einmal sterben würde. Ich möchte damit ausdrücken, dass Jesu Entscheidung, hier auf diese Erde zu kommen, dass diese Entscheidung fest war. Aber so, wie es manchmal, wie auch Petrus dem entgegenkam, Jesus sagte, manchmal denken wir menschlich, anstatt göttlich zu denken. Menschlich gesehen gab es so einige Aspekte, die gegen das Kreuz gesprochen haben. Aber göttlich gesehen gab es auch viele Dinge, die dafür gesprochen haben. Und wisst ihr, ich möchte, dass wir verstehen, Jesus hatte nie eine Pro- und Kontraliste. Die hatte Jesus nie. Jesu Entscheidung war tatsächlich fest. Aber manchmal ist es so, dass wir an einige Dinge menschlich rangehen, anstatt göttlich zu denken. Und ein Stück weit ist das auch ein bisschen so, wenn wir in diesem Konflikt leben, ist Karfreitag jetzt eigentlich ein trauriger Tag? Oder ist Karfreitag ein Tag zur Freude? Übrigens, wir Deutschen, wir sprechen immer vom Karfreitag. Und das kommt übrigens, das Wort Kar in Karfreitag, das bedeutet so viel wie Trauer oder Wehklage. Also ein trauriger Tag. Die Engländer und die Amerikaner wiederum sagen Good Friday, der gute Freitag. Und jetzt fragen wir uns natürlich, was ist dieser Tag? Ist dieser Tag nun ein Tag der Trauer und der Wehklage? Oder ist dieser Tag tatsächlich ein guter Tag, ein Tag zur Freude? Und so möchte ich mit uns heute auch hindurchgehen durch zwei verschiedene Aspekte. Ich möchte mit uns hindurchgehen durch die Trauer, die auch gewesen ist, und gleichzeitig euch aber auch das Gute aufzeigen, was genauso passiert ist. Ich möchte mit euch heute diese beiden Seiten anschauen, die traurigen Aspekte sowie die schönen Aspekte. Und dann möchte ich am Ende mit uns die folgende Frage stellen. Wie schaffe ich es jeden Tag, das Werk Jesu am Kreuz von Golgatha, dass es im Zentrum meines Lebens steht? Diese Frage möchte ich mit euch am Ende klären. Aber lasst uns mal die eine Seite angucken. Wir haben uns die Trauerseite, hatte ich jetzt schon angesprochen. Ich stelle die Frage, was sprach gegen die Kreuzigung? Zum einen, und das lesen wir in den Versen 27 bis 34, der körperliche Schmerz. Wisst ihr, was faszinierend ist, ist so, keiner der Evangelisten schreibt irgendwie in großer Weise aus, wie Jesus gekreuzigt worden ist. Wir haben in Jesaja 53 haben wir das gelesen, was passieren würde, dass es zum Beispiel heißt, dass er um unserer Sünde willen durchbohrt wird. Aber die Evangelisten sind relativ einfach und sagen, sie kreuzigten ihn. Viel mehr steht dazu gar nicht. Selbst der Arzt Lukas, der sich eigentlich medizinisch auch damit auskennen müsste, sagt auch ganz einfach, dass er gekreuzigt wurde. Wir wissen also relativ wenig darüber, wie es sich anfühlen muss, wenn dir ein Pflock durch die Hände gejagt wird. Aber ich glaube, dass wir uns alle vorstellen können, dass das furchtbare Schmerzen gewesen sein müssen. Ich hatte eben schon Jesaja 53 erwähnt, wenn wir uns das mal durchlesen. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und, jetzt kommt es, unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Im alten Orient und auch in dem damaligen Römischen Reich war die Kreuzigung eine sehr häufig genutzte Hinrichtungsart. Während man noch Jahrhunderte zuvor die Menschen hängte, hatte man darüber nachgedacht, in welcher Form man Verbrecher noch länger und auch viel schlimmer noch leiden lassen könne. Und vielleicht mag ich an diesem Punkt jetzt schon sagen, es tut mir auch sehr leid, wenn das auch ein bisschen abscheulich wird, was ich euch jetzt gleich erzählen werde. Aber ich empfinde es als sehr wichtig, dass wir Jesu Christi Leidengeschichte auch hier deutlich verstehen. Es fängt damit an, dass man Jesus Christus geißelt. Bei der Geißelung ist es so, dass man eine Lederriemenpeitsche hat und an diese Peitsche befestigt man Knochenfragmente und auch Eisenstücke und man zerschlägt denjenigen wortwörtlich. Und die Male, die dann dort im Rücken entstehen, reißen reine Fleischstücke aus dem Rücken heraus. Wir müssen uns das Folgende vorstellen, wie Jesus dort gegeißelt wird und wie er schon ein hohes Maß an Blut verlieren wird, einfach weil man Teile seines Rückens rausreißen wird. Aber wenn dem nicht noch genug gewesen wäre, dann kommt die Dornenkrone. Man packt Jesus eine Dornenkrone auf den Kopf. Und das ist nicht nur so, dass diese Krone einfach leicht auf seinem Kopf war. Man drückte sie wortwörtlich immer weiter herunter. Das passiert dadurch, was dabei passiert ist, dass dann hier überall Teile an der Kopfhaut einreißen werden und auch tiefe Wunden am Kopf entstehen werden. Und dann zwingt man Jesus, diesen Balken zu tragen. Und ich hatte mal bei Fruchtenbaum das ein Stück weit nachgelesen. Bei diesem Balken, den er dann noch auf seiner Schulter trag, der etwa wohl 70 Kilogramm gewogen hat, kann es sehr gut gewesen sein, dass sich dieser Balken sich auch noch in seiner Schulter richtig reinbohrte und noch zu weiteren Wunden führte. Es kann da auch dazu gewesen sein, dass seine Schulter dabei ausgelockert worden ist. Es können viele Dinge dabei passiert sein. Und rein menschlich gesehen, irgendwann ist es so, auch ein Mensch kommt irgendwann zu seinen Grenzen. Wir wissen, dass Jesus Christus Gott selbst ist, aber er hat einen menschlichen Körper. Und so kann es gut aus, das steht so nicht genau dort drin, kann es gut gewesen sein, dass Jesus irgendwann darunter zusammengebrochen ist. Und dann bestimmt man auch das, was im Vers 32 steht, dann kam der Simon von Kyrene, den man bestimmt hatte, und man zwang ihn, diesen Balken weiterhin zu tragen, sodass man Jesus Christus so schnell wie möglich an das Kreuz von Golgatha bringen könnte, um ihn zu töten. Und dann kommt ja erst die wirkliche Schmach des Kreuzes. Man nimmt zwei große Eisennägel, man legt Jesus an das Kreuz und haut diese Eisennägel durch die beiden Hände hindurch. Daraufhin überkreuzt man beide Beine Und dann wird ein weiterer Nagel genommen, um diese Beine an einem Span zu befestigen. Der Querbalken, der wiederum da rangelegt worden ist, der sollte eigentlich zur Erleichterung der Arme dienen, um das Atmen ein Stück weit zu erleichtern. Aber eigentlich steht da etwas ganz anderes dahinter, und zwar, damit man die Qualen noch weiter verlängern kann. Die Todesursache, die letzten Endes dabei stattfinden wird, ist das qualvolle Ersticken. Denn wenn man das Gewicht nicht richtig halten kann, drückt es immer weiter auf die Lunge und man wird irgendwann qualvoll daran ersticken. Warum habe ich euch das heute in so großer Weise noch einmal erzählt? Ich bin davon überzeugt, dass Jesus das wusste, dass er nach Jerusalem gehen würde. Und ich glaube auch, dass dieses Kreuz, dass ihm bewusst war, dass er dort an das Kreuz gehen würde und dass dieses Kreuz seine Mission immer wieder überschattet hat. Aber es waren ja nicht nur die schmerzlichen Leiden, die Jesus vielleicht hätten vom Kreuz abbringen können. Wie sieht es aus mit den Versuchungen und den Schmähungen? Das können wir beispielsweise in den Versen 37 bis 44 lesen. Im Vers 37 lesen wir den Grund für Jesu Kreuzigung. Es steht einfach, also über seinem Haupt gibt es eine Inschrift, die sagt: Jesus Christus, der König der Juden. Das ist paradox, oder? Während die anderen beiden Verbrecher, die neben Jesus waren, auch eine Inschrift bekommen haben und wo genau die Strafe drauf stand, wofür sie dort auch an dem Kreuz sein mussten, stand bei Jesus Christus drauf, dass er der König der Juden ist. Es ist dramatisch, wenn wir uns darüber nochmal uns gewiss werden. Jesus Christus war kein Verbrecher. Die Verbrecher selbst, sie waren dort, weil sie vielleicht betrogen haben. Viele sagen, dass sie wahrscheinlich rebelliert haben. Ob sie genau getötet haben, ist nicht ganz bewusst. Aber Rebellion, darauf stand auch die Todesstrafe. Aber Jesus, er hat nicht geraubt, er hat nicht gelogen, er hat nicht betrogen. Jesus hat auch niemanden getötet. Einzig und alleine die Schuld, die bei ihm darüber stand, er war der König der Juden. Und dann sehen wir in den Versen 37 bis 44, wie Jesus Christus von den unterschiedlichen Menschen geschmäht und verspottet wird. Ich hatte schon vorher die Dornkrone, die schon vorher in dem Kapitel noch steht, habe ich schon erwähnt, wie sie Jesus Christus verspottet hatten währenddessen. Aber bei Kreuzigungen war es immer so, sie war öffentlich begehbar. Die Menschen konnten einfach zu dieser Kreuzigung kommen und sie konnten daran vorübergehen und sie konnten demjenigen noch mal richtig schlechte Worte an den Kopf werfen. Und ich habe mich innerlich gefragt, wie muss ich das anfühlen? Wie muss ich das anfühlen, wenn du völlig schuldlos dort hängst und die Menschen an dir vorüberziehen und sie dir schlimme Dinge an den Kopf werfen? Und so wie Petrus einst das Sprachrohr Satans war, als er ihm wehren wollte, bin ich davon überzeugt, dass die Menschen, die an dem Kreuz standen und Jesus gespottet hatten, genauso Sprachrohre des Satans wurden. Wir schauen uns einmal an, was ihm gesagt worden ist. Vers 40. Der du den Tempel zerstörst und in 3 Tagen aufbaust, rette dich selbst. Weiter Vers 40. Wenn du Gottes Sohn bist, so steige vom Kreuze herab. Und dann Vers 42, das sind dann die Schriftgelehrten, die dann wiederum sagen: Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Ist er der König Israels? So steige er nun vom Kreuze herab und wir wollen ihm glauben. Er hat auf Gott vertraut, der befreie ihn jetzt, wenn er Lust an ihm hat. Denn er hat ja gesagt: Ich bin Gottes Sohn. Es tut mir leid, dass ich die Dinge eben so vorgelesen habe mit der Betonung, wie ich es getan habe. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Menschen, die daran vorbeigegangen sind, dass sie Jesus wahrhaftig so verspottet hatten. Und ich möchte das Folgende sagen: Jesus hätte jede Möglichkeit gehabt, von diesem Kreuz zu steigen. Ja, Jesus hätte Legionen von Engeln, hätte er jetzt rufen können, die ihm dabei geholfen hätten, von diesem Kreuz herunterzukommen. Doch Jesus blieb an diesem Kreuz von Golgatha, egal was ihm die Menschen dort an den Kopf warfen. In Philipper 2, Vers 8 steht es: Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst, und jetzt passt auf, und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Und ich möchte, dass wir in uns gehen nochmal, dass wir verstehen, Jesus blieb gehorsam bis zum Tod. Er hörte nicht auf die Menschen. Er hörte auf den Auftrag, den sein Vater ihm gegeben hat, den Heilsplan auszuführen, für uns alle zu sterben, für die Sünden, die wir begangen haben. Aber das mag vielleicht ein weiterer Grund gewesen sein, den der Herr Jesus vielleicht hätte abbringen können von dem Kreuz, und zwar die Last der Sünde. Ich glaube, dass heute keiner von uns hier sitzt und genau weiß, was Sünde wirklich bedeutet. Ich glaube, dass keiner hier sitzt und genau weiß, wie schwer Sünde wiegt. Das Einzige, was wir sehen können, ist, dass dort einer hing, dass Jesus dort hing, der für uns sterben musste. Aber keiner von uns kann diese Schmerzen sich vorstellen. Keiner von uns kann es sich vorstellen, wie es sich angefühlt hat, so verspottet zu werden. Aber noch viel weniger können wir uns womöglich das vorstellen, wie sich das angefühlt haben musste, solche Sündenlast auf sich zu tragen. Und wenn wir über Sünde nochmal genau nachdenken, dann verstehen wir, dass wir als Sünder, dass wir eigentlich Feindschaft zu Gott geführt haben. Das war unser altes Leben, wenn wir noch nicht an Jesus geglaubt haben. Römer 8, Vers 7 spricht deswegen ganz passend davon, dass die Sünde im Kern Feindschaft zu Gott bedeutet. Und unser Predigtext spricht vielleicht nicht sehr, sehr viel über die Last, die Jesus an dem Kreuz von Golgatha tragen musste. Aber wenn wir uns beispielsweise mal den ersten Petrusbrief anschauen, sehen wir, wie Petrus darüber schreibt. Er schreibt im 1. Petrus 2, Vers 24. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz. Warum? Damit wir den Sünden gestorben sind, der Gerechtigkeit leben mögen, durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Was wir sehen dürfen ist, dass es unsere Sünde war, dass es unsere Rebellion war, dass es unsere Feindschaft gegenüber Gott war, die den Herrn Jesus Christus an das Kreuz von Golgatha gebracht hat. Und wenn du einmal tief in dich gehst an diesen Punkt, und ich sage dir eine Sache, der Herr Jesus hat vergeben. Gott wird nie wieder deiner Sünde gedenken. Aber du weißt ganz genau, wie du warst, deinen Wesenszug, wie du gegen Gott rebelliert hast. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, wo wir auch als Christen auch hineinschauen und stürzen und fragen, wow Gott, wie konntest du mir vergeben, der ich solche Feindschaft gegen dich besessen habe? Stell dir mal vor, wie Jesus deine und meine Schuld auf sich nimmt. Und gerade deswegen, weil Jesus Christus doch nie von einer Sünde gewusst hat. Ja, Jesus mag auch in Anfechtungen gewesen sein, aber Jesus Christus hat nie in irgendeiner Form gesündigt. Er war völlig rein und makellos. Und wie muss sich das für jemanden angefühlt haben, der meine Schuld auf sich genommen hat? Wie muss sich das angefühlt haben, all der Schmutz, der uns begleitet hat? Wie muss sich das angefühlt haben, dass er das auf sich genommen hat? Wie muss sich das angefühlt haben, als sein Vater ihn anschauen musste, weil er all die Sünde auf sich nahm? Wie muss sich das anfühlen, wenn einer dafür büßen muss, von Gott bestraft werden muss? Auf Rebellion gegen Gott mit unserer Sünde steht die Todesstrafe. Und einer trug diese Todesstrafe, und zwar Jesus Christus. Wie mag es sich angefühlt haben, als du gestern deinem Ehepartner etwas gegen den Kopf geworfen hast? Wie mag es sich für Jesus angefühlt haben, als du deinen Vorgesetzten angelogen hast, als du deinen Eltern nicht gehorcht hast, als du aus dem Laden etwas geklaut hast? Wie mag es sich für Jesus angefühlt haben, als du pornografisches Material geguckt hast? Wie hat es sich angefühlt, als du jemanden betrogen oder veruntreut hast? Jesus trug an dem Kreuz von Golgatha die Schuld von Kinderschändern, von Mördern, von Lügnern und Betrügern, von Kindern, die die Eltern entehren, sowie von Menschen, die selbst in den kleinsten Dingen untreu sind. Ja, Jesus war selbst an dem Kreuz für die Dinge, die du vielleicht gar nicht als so schlimm empfunden hast, wie beispielsweise ein kleiner schlechter Gedanke. Wie schwer lag es auf seinen Schultern? Wie sehr und wie schwer muss sich das für Jesus angefühlt haben, dass er dort war? Keiner von uns weiß das. Aber eine Sache kann ich heute mit Gewissheit sagen. Keiner von uns hätte das tragen wollen, was Jesus getragen hat. Vor allen Dingen dann nicht, wenn wir schon darüber gesprochen haben, dass der Kern der Sünde Feindschaft mit Gott ist, wenn man für seine Feinde stirbt, die ihn eigentlich ablehnen. Doch Jesus nahm es auf sich, selbst dann, als wir noch Feinde Gottes waren. Aber es gibt noch eine Sache, die vielleicht gegen das Kreuz gesprochen hätte. Und ich finde, dass dies eigentlich auch die schlimmste von all den Dingen ist. Und ich glaube, dass es die auch zum fatalsten Punkt in der Geschichte der Menschheit gemacht hat. Wie muss es sich angefühlt haben, als der eigene Vater, Gott der Vater, sein Kind bestrafen muss und ihn sogar verlassen wird? Vers 45. Es ist so, dass seit der Gefangennahme Jesu im Garten Gethsemane, da flüchteten alle Jünger von ihm bis auf Johannes und Petrus. Aber wie wir die Geschichte dann auch kennen, verleugnet Petrus daraufhin Jesus dreimal und geht dann auch weg und weint bitterlich. Der Einzige, der von seinen Jüngern am Ende an diesem Kreuz dort bleibt, ist Johannes. Und dann sehen wir noch gleichzeitig, dass dort Maria Magdalena, Maria die Mutter des Jakobus und Joses und auch Maria die Mutter Jesu bei ihm am Kreuz stehen. Aber egal wie viele Menschen drumherum standen, auch die Menschen, die ihn vielleicht liebten, Jesus war an diesem Kreuz der einsamste Mensch aller Zeiten. Ich denke immer an diese Schlagzeile auch von den ersten Menschen, die auf dem Mond waren. Da gab es auch diesen einen Astronauten, von dem man sagte, er war für einen Moment der einsamste Mensch der Welt. Jesus war der einsamste Mensch der Welt. Im Vers 46 sagt Jesus diese eindrücklichen Worte. Eli, Eli, lama sabachthani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich glaube, das Gefühl von verlassen zu sein und auch von dem alleine sein, das kennst du vielleicht sicherlich. Aber wenn du den Herrn Jesus hast, dann gibt der Herr Jesus dir ein Gefühl in dein Herz. Und zwar, dass er mit dir ist, bis an das Ende dieser Weltzeit. Aber wie muss sich das angefühlt haben, dass nicht einmal mehr Gott an deiner Seite ist? Jesus war wahrhaftig der verlassenste Mensch aller Zeiten. Und auch wenn ihn sicherlich viele Menschen umringten und er auch von den beiden Räubern dort oder von diesen beiden Verbrechern auch umgeben war, war Jesus so einsam, wie er es noch nie gekannt hatte. Vor allen Dingen deswegen, weil Jesus Christus in der Herrlichkeit mit Gott zusammen die ganze Zeit war, weil sie eins waren. Und jetzt liegt all die Schuld auf Jesus Christus und er ruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und lass mich das vielleicht sagen, der Zorn Gottes auf den eigenen Schultern zu haben, das ist das Grausamste und das Schlimmste, was wir uns niemals in unserem ganzen Leben vorstellen können. Und vielleicht hinkt der Vergleich total, aber ich hatte ihn schon mal gebracht. Stell dir mal einen Staudamm vor, einen riesigen Staudamm, der dazu droht zu brechen und du stehst genau dort unter und dann bricht dieser riesige Staudamm über dich ein. Und so können wir uns das vielleicht vorstellen, wie der Zorn Gottes über seinen Sohn Jesus Christus übergegangen ist und ihn alles getroffen hat, was wir eigentlich verdient haben. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber dann gibt es vielleicht auch einen Lichtblick in dem Ganzen. Während wir eben diese sehr schlimmen Dinge gesehen haben, Jesus ist unter Sünder gekreuzigt worden. Jesus ist verspottet worden. Er hat schmerzliche Leiden auf sich genommen. Er hat deine und meine Sünde auf sich genommen und wurde von seinem Vater wortwörtlich dafür bestraft. Gibt es auch Dinge, die für diese Kreuzigung sprachen? Schauen wir uns erstmal eine Prophetie an. Eine der bekanntesten Prophetien über den Herrn Jesus ist auch gleichzeitig eine der ältesten Prophetien, die wir in der Bibel haben. Als Jesus stellvertretend das erste Mal in der Bibel erwähnt wird, sind wir in dem 3. Kapitel vom 1. Mose. Und diese Geschichte oder diese Prophetie, die erfüllt sich dort, die hier angesprochen wird, und zwar im 1. Mose 3, 15b, wo es heißt, er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Wir haben hier den Satan und den Herrn Jesus innerhalb dieser Prophetie. Und ja, der Satan hat dem Herrn Jesus Schmerzen hinzugefügt. Aber was passiert ist, ist, dass Jesus Christus der Schlange, dem Satan, den Kopf an diesem Kreuz von Golgatha wortwörtlich zertreten hat. Denn der Herr Jesus Christus hat an dem Kreuz von Golgatha den Sieg davongetragen und dieser Schlange den Kopf zertreten. Und jetzt ist diese Schlange schon besiegt. Und der Satan, das wissen wir, er ist immer noch hier, sicherlich. Aber er wird auch eines Tages in den Feuersee geworfen werden. Doch eine Sache ist dort gewiss gewesen, diese Prophetie hat sich erfüllt und der Herr Jesus Christus hat triumphiert. Und diese Prophetie erfüllte sich. Aber es geht noch weiter, nicht nur die Prophetie. Wir haben eben über den Zorn Gottes gesprochen, aber auch dem Zorne Gottes wurde Genüge getan. Es gab einen Zorn Gottes, welcher gestillt werden musste, aufgrund der Sünde, die wir auf uns genommen haben. Und ich glaube, dass wir uns alle bewusst sind, dass Gottes Zorn eigentlich auf uns gelegen hätte. Jeder hätte seine eigene Schuld tragen müssen und jeder hätte von Gott so zerschlagen werden müssen. Wir hätten die Konsequenzen dafür erdulden müssen. Und wisst ihr eigentlich, das wäre die Strafe unter all dem gewesen. Ein jeder von uns hätte ein Leben in der Ewigkeit, den ewigen Tod in der Hölle verdient. Weil wir alle gegen Gott rebelliert hätten, hätten wir den Tod verdient. Aber Gottes Zorn war noch da, er musste gestillt werden. Es gab keinen anderen Weg. Entweder du und ich oder Gottes reiner, makelloser Sohn, der nie gegen Gott in irgendeiner Form rebelliert hatte. Und Gott entschied sich dazu, seinen Sohn zu strafen, anstatt es mit dir zu tun oder mit mir zu tun. Und ich möchte dir auch heute das sagen. Lehn Gott deswegen heute gerade nicht ab. Weil Gott hat seinen Sohn Jesus Christus gegeben, damit er den Zorn abfangen würde, damit du ihn nicht haben musst. Aber ich sage dir, der Zorn, der ist noch über deinem Leben, wenn du den Herrn Jesus nicht angenommen hast. Der berühmte Evangelist John Stott schrieb, am Kreuz bezahlte Gott selbst in heiliger Liebe durch Jesus Christus die volle Strafe für unseren Ungehorsam. Er nahm das Gericht auf sich, das wir verdienen, um uns Vergebung zu schenken, die wir nicht verdienen. Am Kreuz wurden die göttliche Barmherzigkeit und Gerechtigkeit gleichermaßen ausgedrückt und auf ewig miteinander versöhnt. Gottes heilige Liebe wurde Genüge getan. Aber wenn das nicht gut wäre, lass mich dir sagen, an diesem Kreuz wurden wir auch befreit aus der Sklaverei der Sünde. Ihr wisst, dass es damals bei dem Volk Israel so war, dass sie aus der Sklaverei befreit werden musste. So wie Gott damals sein Volk Israel aus den Fängen Ägyptens herausgeholt hat, so mussten wir auch einst aus der Sklaverei der Sünde herausgeführt werden. Deswegen heißt es auch in Römer 6, die Verse 17 bis 18, Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen seid. Nun aber von Herzen gehorsam geworden seid dem Vorbild der Lehre, das euch überliefert worden ist, nachdem ihr aber von der Sünde befreit wurdet, seid ihr der Gerechtigkeit dienstbar geworden. Und es ist spannend, wenn wir uns an das Passahlamm nochmal zurückerinnern. Dieses Passahlamm, wo das Blut vergossen werden musste und dafür sorgte, dass wir von Gottes Zorn nicht erreicht worden sind. So ist es Jesu Christi Blut heute, welches auch genauso über uns steht und uns gleichzeitig reinwäscht und uns davor auch gleichzeitig hilft, dass wir von diesem Gott nicht im Zorn gestraft werden. Wir können Gott danken, dass er uns aus dieser Sündenfalle uns befreit hat. Und dann, wenn wir in den Vers 51 gucken, dann sehen wir, dass der Zugang zum Vater frei geworden ist. Ein weiterer Grund sehen wir gerade darin, dass der Vorhang im Tempel von oben nach unten zerrissen worden ist. Er riss entzwei. Ein Zeichen dafür, dass eine Macht von oben, dass Gott selbst, diesen Vorhang von oben nach unten zerrissen hat. Und ich möchte euch das Folgende sagen, dieser Vorhang ist nicht ein einfacher Vorhang, den wir irgendwo ranpacken. Dieser Vorhang war so massiv, weil man durfte einfach nicht, es durfte nicht mal ein Windzug hindurchgehen, man durfte nicht ins Allerheiligste gucken. Er war massiv, er war stark, er war gewichtig, er war dick. Aber dieser Vorhang ist von oben nach unten zerrissen. Es ist unmöglich, dass das ein Mensch getan hat. Das kann nur von Gott selbst getan haben. Und was zeigt es eigentlich auf? Der Vorhang war damals dazu da, damit Gott und die Menschen voneinander getrennt waren. Denn niemand von uns konnte jemals Gott eigentlich begegnen. Doch hier kommt die schöne Botschaft. Jesus Christus machte den Weg zum Vater, zu Gott selbst, für immer frei. Keiner konnte wirklich Gott begegnen, alleine sein Sohn Jesus Christus, der völlig heilig war. Aber dieses lange religiöse System der Opferungen und der Begegnung, welches über Jahrtausende ja auch sicherstellte, dass Gott bei seinem Volk da sein konnte, aber dennoch so getrennt eigentlich von ihnen war, sollte an dem Zeitpunkt von Jesu Tod endlich ein Ende finden. Gott zog von dem Tempel aus und er wird nie wieder in einem Tempel leben, der von Menschenhand gemacht ist, sondern Gott selbst zieht bei uns ein. Es war auch der Zeitpunkt, an welchem wir nicht mehr in angsterregender Furcht zu Gott kommen müssen. Es war der Zeitpunkt, wo wir in Freimütigkeit und mit Freude zu Gott dürfen, natürlich auch in Gottesfurcht, ist natürlich klar, aber wo wir zum Gnadenthron kommen dürfen. Es war der Zeitpunkt, als der Herr Jesus uns Gottes Kindschaft gegeben hat und wir heute mit ganzem Herzen Vater auch zu Gott sagen dürfen. Und das ist deswegen spannend, weil es war nur Jesus Christus selbst frei, zu seinem Vater Vater zu sagen. Aber Jesus Christus selbst hat uns das ermöglicht, dass Gott selbst unser Vater geworden ist. Und wir dürfen heute mit freudigen und auch mit dankbaren Herzen dürfen wir Danke Vater sagen. Aber wenn das nicht genug wäre, der Sieg über den Tod. Immer noch stand vor der Kreuzigung der Tod über uns allen. Und wie ich sagte, durch den Sündenfall waren wir versklavt und wir mussten unsere Strafe tragen. Wir hätten alle sterben müssen. Doch damit der Tod, also die Macht genommen wird, musste einer sterben, um schließlich dann auch von uns aufzuerstehen. Ich möchte nicht zu viel erzählen, wir werden viel im Auferstehungsgottesdienst am Sonntag dazu hören. Doch Jesus Christus, der einzige Sohn Gottes, er musste sterben. Aber ohne seinen Triumph an dem Kreuz und letzten Endes, dass er auch auferstanden ist, hätten wir niemals eine Gewissheit, dass wir auch in Ewigkeit leben werden. Und ich finde es schön, dass wir heute von Gott Gewissheit auch in unsere Herzen bekommen. Nicht vor dem Sterben, davor mögen wir vielleicht auch Angst haben, aber der Tod hat keine Macht mehr über uns. Und wir werden eines Tages auferstehen und bei dem Herrn Jesus sein. Deswegen schreibt Paulus auch von Herzen im 2. Timotheus 1, die Verse 9 bis 10. Er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde, die jetzt aber offenbar geworden ist durch die Erscheinung unseres Retters Jesus Christus, der dem Tod die Macht genommen hat und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Und ich finde, wir dürfen keinen Fehler hier machen. Einige Christen haben manchmal das Gefühl, dass der Kreuzestod eine Niederlage war und der Sieg eigentlich in der Auferstehung war. Dem ist aber nicht so. Das Kreuz war der Sieg. Und die Auferstehung ist nur noch die Bestätigung dahinter, dass wir einmal leben werden und die Bestätigung, dass wir einmal in Ewigkeit bei Gott selbst sein dürfen. Und dann gibt es noch eine schöne Sache. Jesus tat es aufgrund der ihm vorliegenden Freude willen. Ich lese einmal aus Hebräer 12, die Verse 1 bis 3. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in den Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um, und jetzt kommt es, der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Und ich finde, dass uns diese Bibelverse so eindrücklich zeigen, wie wundervoll Jesus ist. Es ist für mich so eine Freude, dass der Herr Jesus Christus das alles erduldet hat, um der Freude willen, die vor ihm lag. Und manchmal mag ich mir das ein bisschen vorstellen, dass der Herr Jesus Christus an diesem Kreuz war, dass er all das erduldet hatte, aber vielleicht in seinem Herzen auch Freude da war, weil er sagte, ich weiß, Daniel, dass du auch da sein wirst. Die Freude, dass er zu euch persönlich sagt, ich freue mich darüber, dass ich euch dort haben werde. Wenn wir einmal mal in Ewigkeit dort zusammen sein werden, ich erduldete all dieses um der Freude willen, die vor mir lag. Er wird einmal in Ewigkeit gepriesen sein im Himmel. Und es wäre schön, wenn noch so einige mit dabei sind. Aber manchmal mag ich mir das vorstellen, dass er das erduldete um der Freude willen, die vor ihm lag. Und ich glaube, der wichtigste Grund, und das ist der schönste von all den Gründen, ist, dass Jesus dich liebt. Ich denke persönlich, dass es der wichtigste Grund war, warum Jesus all diese Schmach, diesen Schmerz, den Spott und den Hohn, die Sünde und das Getrenntsein von seinem Vater erduldete. Er ging an das Kreuz von Golgatha, weil er dich liebt. Und ich möchte dir diese Nachricht heute nochmal ganz persönlich ans Herz legen. Jesus Christus starb für dich. Ich möchte es dir nochmal wiederholend sagen. Jesus Christus starb für dich. Und ich glaube, dass Jesus dir keine Schuldgefühle heute machen möchte, in gar keiner Form. Sondern er möchte dich von Herzen wissen lassen, dass er das alles auf sich genommen hat, weil er dich so sehr liebt. So schmerzhaft das Kreuz von Golgatha, so schmerzhaft wir vielleicht manchmal Karfreitag in unseren Herzen haben und es wahrhaftig unsere Herzen zerreißt, umso schöner ist die Liebe Gottes, die an dem Kreuz von Golgatha in vollstem Maße ausgegossen worden ist. Es kann nie eine größere Liebe darin gezeigt werden, die Gott zu uns hatte, indem er seinen Sohn Jesus Christus für uns da behielt und dass Jesus Christus das für dich, für uns aufgenommen hat. In Römer 8, Vers 10 steht, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Und das bleibt die schönste Nachricht der Welt, dass Gottes Liebe zu dir und mir seinen Sohn Jesus Christus sterben ließ, damit wir alle leben können. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und da ist dein Retter Gott, der liebt dich. Und allein aus Gnade heraus und aus seiner unglaublichen Liebe beweist Gott, dass er dich liebt. und dir heute das auch von Herzen nochmal sagen möchte. Denn dort an dem Kreuz von Golgatha, da gipfelte Liebe. Und er wollte, dass du nicht in die Hölle gehst, sondern ganz im Gegenteil sogar. Er will diese Ewigkeit mit dir haben. Und ich fand diesen Spruch immer so schön, den hatte ich schon einmal gesagt. Schließlich waren es nicht die Nägel, die Jesus am Kreuz ließen. Nein, es war seine Liebe. Zum Schluss. Wisst ihr, das Werk am Kreuz von Golgatha ist noch so viel mehr. Wir könnten jetzt von Sühnung sprechen, von Erlösung, von Rechtfertigung, von Erneuerung, von Heiligung, von Versöhnung. Aber ich habe mir persönlich eine Frage gestellt und ich hoffe, ich kann euch ein Stück weit darin mitnehmen. Wie lebe ich jeden Tag mit dem vollbrachten Werk Jesu Christi am Kreuz von Golgatha? Mir kamen zwei kurze Antworten darauf, indem du erstens glaubst, dass das Werk am Kreuz von Golgatha genug war. Und zweitens, indem du auf den schaust, der alles für dich gegeben hat. Aber ich möchte noch konkreter werden. Was bedeutet das Kreuz heute für uns? Und ich möchte euch das zeigen. Mit Jesu Sieg über den Satan und der Macht der Sünde, auch über die Macht, die dem Tode auch genommen worden ist. Was bedeutet das für uns heute? Ich kann mit Freimütigkeit zum Thron der Gnade selbst kommen. Ich kann über Gott jubeln, dass er mich befreit hat aus der Sklaverei der Sünde und ich darf ihm Lobpreis bringen, ich darf ihm besingen dafür. Mich kann nichts mehr versklaven und die Sünde kann mich jetzt auch nicht mehr versklaven, weil Jesus Christus uns alles gegeben hat und durch den Heiligen Geist wir die Möglichkeit haben, auch nicht mehr zu sündigen und uns versklaven zu lassen. Es heißt aber auch gleichzeitig, dass der Satan mich nicht mehr verdammen kann. Selbst wenn ich gesündigt habe, haben wir jetzt einen Rechtssprecher für uns, der dort ist. In Zweifeln und in Sorgen kann ich sagen, Jesus hat es vollbracht. Und ich sage euch von ganzem Herzen, wenn ihr mal wieder dabei seid, wenn euch Zweifel kommen, wenn Sorgen kommen, wenn Herausforderungen, Anfechtungen kommen, sprich das zu deinem Herzen und glaube das, dass Jesus alles vollbracht hat. Du kannst nun in tiefster Dankbarkeit Zuversicht und Hoffnung haben und spüren von ganzem Herzen. Wir werden gleich auch ins Abendmahl gehen. Wir können daran nochmal ganz neu gedenken, was der Herr Jesus Christus alles auf sich genommen hat und was das für uns heute bedeutet. Und vielleicht, das ist der wichtigste Punkt, zu Jesus selbst kommen und ein Kind Gottes werden. Wisst ihr, in dem Bibeltext war dort der Hauptmann und seine Männer. Und sie waren erstaunt über die Dinge, die passiert sind. Als das Erdbeben kam, als der Vorhang auch in zwei gerissen wurde. Dieser Hauptmann spürte eines in seinem Herzen. Er sagte, dies war wahrhaftig der Sohn Gottes. Und ich möchte heute so auch noch mal gerne zu dem auch appellieren, der vielleicht heute hier noch sitzt. Wir sind gut dabei, Masken zu tragen. Aber ihr alle braucht Jesus Christus, genauso wie ich ihn brauche. Und vor allen Dingen brauchen wir die wahrhaftige Erkenntnis, dass Jesus Christus nicht nur Gottes Sohn ist, sondern dass er an das Kreuz von Golgatha gegangen ist, dass er das erbracht hat für dich, für deine Sünden, die du auf dich geladen hast, dass er Gottes Zorn auf sich genommen hat und dass er aber auch auferstanden ist und lebt. Wenn du das noch nicht glaubst von ganzem Herzen, bist du immer herzlich eingeladen, dass wir uns gerne zusammensetzen. Ist wichtig. Und Jesus lädt gerade durch dieses Kreuz, von dem, was er vollbracht hat, lädt er dich heute ein, zu diesem Kreuz zu kommen und endlich diese Last der Sünde, die du mit dir trägst, zu begraben, diese Schuldschrift an das Kreuz zu heften und endlich frei zu werden. Ich möchte nur noch am Ende drei Fragen euch mitgeben. Diese drei Fragen nehmt mit, vielleicht bis Sonntag, wenn ihr in den Auferstehungsgottesdienst geht. Es ging mir darum nochmal, wie mache ich mir das präsent, was das für mich bedeutet. Die erste Frage. In welcher Weise schätzt du nun einmal mehr den Tod Christi? Hat es dir persönlich mehr Vertrauen gegeben, dass wirklich alle Sünden von Christus bezahlt worden sind? Zweite Frage. Denkst du, dass das Leiden Jesu Christi ausreichend war, um für deine Sünden zu bezahlen? Vertrau ihm heute von ganzem Herzen, der selbst sagt: Kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Er will auch heute deine Last abnehmen, die du schon so lange mit dir herumträgst. Deswegen denkst du, dass das Leiden Jesu Christi ausreichend war, um für deine Sünden zu bezahlen? Und die letzte Frage: Wenn Christus dich tatsächlich von der Knechtschaft der Sünde und aus den Fängen Satans errettet hat, gibt es womöglich Bereiche in deinem Leben, in welchem der Herrschaftswechsel sich noch weiter vervollständigen lässt? Dinge, an denen wir in unserem Leben so ran festhalten, wo wir immer noch uns selbst gehorchen wollen, wo es wichtiger ist, dass wir unser Königreich erleben, dass wir die Dinge tun, die wir am liebsten wollen. Gibt es noch Bereiche in deinem Leben, wo es noch viel wichtiger ist, dass der Herr Jesus Christus auch der Herr in diesem Bereich ist? Wir wollen jetzt gleich das Abendmahl gemeinsam feiern. Und ich wünsche es mir auch, dass wir uns jetzt von Herzen darauf einstellen. Ich bete jetzt noch einmal mit uns und dann werden wir gleich dazu kommen. Herr Jesus Christus, ich bleibe immer noch von Herzen dabei. Ich finde keine Worte dafür, was du für uns getan hast, Herr Jesus. Und ob es heute ein Tag der Trauer oder ein Tag der Freude ist, vermag ich nicht hundertprozentig zu sagen, aber ich sehe eine Sache, Herr. Es ist schlimm zu sehen, was du für uns gelitten hast. Es ist furchtbar, was die Menschen mit dir getan haben. Es ist traurig, Herr, dass du meine Sünde und auch die Sünde von vielen tragen musstest und dass dein Vater dich verlassen hat. Aber es ist schön, Herr Jesus. Das Werk, was du am Kreuz vollbracht hast, das ist gut, Herr. Und es freut mich so sehr von Herzen, weil wir Erlösung bekommen haben. Und ich wünsche es mir so sehr, Herr, dass wir heute auch von Herzen darauf ausgerichtet bleiben, dass wir deiner gedenken, auch gleich im Abendmahl, Herr. Wir bitten dich jetzt schon um den Segen dafür. Aber ich bitte dich auch von ganzem Herzen darum, dass du uns immer wieder neu aufschließt, Herr, dass du es vollbracht hast und dass wir nichts mehr dem hinzuzufügen haben, als nur noch an dich zu glauben, Herr. Und das macht uns frei, Herr. Und ich bitte dich, dass du auch in den Herzen wirkst, wo das noch nicht passiert ist. Aber hilf uns auch dabei, Herr, die wir an dich glauben, dass du uns ganz neu wieder zeigst, deine wunderbare Gnade, deine wunderbare Liebe, die ultimativ an diesem Kreuz von Golgatha gipfelten. Du bist unser wunderbarer Herr und Heiland. Wir preisen dich und loben dich, danken dir und erbitten all dies in deinem wunderbaren und großartigen Namen, Herr Jesus Christus. Amen.